1348, als in die herrliche Stadt Florenz das tödliche Pestübel gelangte, entweder durch Einwirkung der Himmelskörper, entstanden oder im gerechten Zorn über unseren sündlichen Wandel von Gott als Strafe über den Menschen verhängt. Einige Jahre früher in China, dort eine unzählbare Menge von Menschen getötet hatte und dann, ohne anzuhalten, von Ort zu Ort sich verbreitend, jammerbringend nach Europa vorgedrungen war. Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung, obgleich man es daran nicht fehlen und die Stadt durch eigens dazu ernannte Beamte von allem Unrat reinigen ließ. Auch jedem Kranken den Eintritt verwehrte und manchen Ratschlag über die Bewahrung der Gesundheit erteilte. Ebenso wenig nützten die demütigen Gebete. Etwa zu Frühlingsanfang 1348 begann die Krankheit schrecklich und erstaunlich ihre verheerenden Wirkungen zu zeigen. Dabei schien es, als ob zur Heilung dieses Übels kein ärztlicher Rat und die Kraft keiner Arznei wirksam oder förderlich wäre. Sei es, dass die Art dieser Seuche es nicht zuließ, oder dass die Unwissenheit der Ärzte, deren Zahl in dieser Zeit außer den wissenschaftlich Gebildeten an Männern und Frauen, die nie die geringste ärztliche Unterweisung genossen hatten, übermäßig groß geworden war. Den rechten Grund der Krankheit nicht zu erkennen und daher ihr auch kein wirksames Heilmittel entgegenzusetzen vermochte. Wenigstens genasen und fast alle starben innerhalb 3 Tage. Die Seuche gewann umso größere Kraft, da sie durch den Verkehr von den Kranken auf die Gesunden überging. Ja, so weit erstreckte sich dies Übel, dass nicht allein der Umgang die Gesunden ansteckte. Schon die Berührung der Kleider oder anderer Dinge, die ein Kranker gebraucht oder angefasst hatte, schien die Krankheit dem Berührenden mitzuteilen. Aus diesen Ereignissen entstand ein allgemeiner Schrecken und mancherlei Vorkehrungen wurden von denen getroffen, die noch am Leben waren. Fast alle strebten zu ein und demselben grausamen Ziele hin, die Kranken nämlich und was zu ihnen gehörte, zu vermeiden und zu fliehen, in der Hoffnung, sich auf solche Weise selbst zu retten. Einige waren der Meinung, ein mäßiges Leben, frei von jeder Üppigkeit, vermöge die Widerstandskraft besonders zu stärken. Diese taten sich in kleineren Kreisen zusammen und lebten, getrennt von den übrigen, abgesondert in ihren Häusern, wo sich kein Kranker befand, beieinander. Hier genossen sie die feinsten Speisen und die ausgewähltesten Weine mit großer Mäßigkeit und ergötzten sich, jede Ausschweifung vermeidend, mit Musik und anderen Vergnügungen, die ihnen zu Gebote standen, ohne sich um etwas, das außerhalb ihrer Wohnung vorging, um Krankheit oder Tod zu kümmern.
Andere aber waren entgegengesetzten Meinung zugetan und versicherten, viel zu trinken, gut zu leben, mit Gesang und Scherz umherzugehen, in allen Dingen eine Lust zu befriedigen und über jedes Ereignis zu lachen und zu spaßen, sei das sicherste Heilmittel für solch ein Übel. In solchem Jammer und in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast ganz gesunken und zerstört, denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot oder hatten so wenig Gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlungen mehr vornehmen konnten. Darum konnte sich jeder erlauben, was er immer wollte. Andere erklärten, kein Mittel gegen die Seuche sei so wirksam und zuverlässig wie die Flucht. In dieser Überzeugung verließen viele, allein auf die eigene Rettung bedacht, ihre Vaterstadt, ihre Wohnung, ihre Verwandten und ihr Vermögen und flüchteten auf ihren eigenen oder gar einen fremden Landsitz, als ob der Zorn Gottes, der durch diese Seuche die Ruchlosigkeit der Menschen bestrafen wollte, sie nicht überall gleichmäßig erreichte, sondern nur diejenigen vernichtete, die sich innerhalb der Stadtmauern antreffen ließen.
Wir wollen davon schweigen, dass ein Mitbürger den anderen mied, dass der Nachbar fast nie den Nachbarn pflegte und die Verwandten einander selten oder nie besuchten. In dieser allgemeinen Entfremdung blieb den Männern und Frauen, die erkrankten, und ihre Zahl war unermesslich, keine Hilfe, außer dem Mitleid der wenigen Freunde, die sie nicht verließen. Überdies starben aber auch viele, die vermutlich am Leben geblieben wären, hätte man ihnen Hilfe gebracht.
So war denn, teils wegen des Mangels gehöriger Pflege, teils wegen der Heftigkeit der Seuche, die Zahl der bei Tag und Nacht in der Stadt Gestorbenen so groß, dass man sich entsetzte, wenn man sie erfuhr, geschweige denn, wenn man das Elend selbst mit ansah. Die Lage der kleinen Leute und wohl auch der meisten aus dem Mittelstand war noch viel elender, da sie entweder von der Hoffnung oder von der Armut in ihren Häusern zurückgehalten wurden, mit den Nachbarn verkehrten und daher täglich zu Tausenden erkrankten und bei dem vollständigen Mangel an Pflege und Hilfe rettungslos starben.
Was kann ich Stärkeres sagen, als dass die Härte des Himmels und vielleicht auch die der Menschen so groß war, dass vom März bis Juli über 100.000 Menschen von Florenz starben. Es schmerzt mich, so lange bei solch großem Elend zu verweilen.
Und aus dem, zumindest quasi aus dem Landhaus melden sich jetzt drei Männer. Bruno, du hast ja schon gesagt, drei Antichristen eigentlich, drei dionysische Antichristen.
Am Tag des Todes.
Am Tag des Todes des Herrn eigentlich, ne? Wir nehmen am Karfreitag auf.
Ja.
Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Wir nehmen jetzt die offizielle vierte Folge auf, wenn wir die Debattenrundschau nicht mitzählen. Ich begrüße Bruno Glöckner.
Hallo.
Hallo, wie immer am Mikrofon. Und unseren ersten Gast, und wir freuen uns sehr, Franz Josef Heumannskämper, heute bei uns.
Grüßen zu dürfen.
Ja, er begrüßt uns eigentlich. In diesen Zeiten bewegen wir uns auf halblegalem Boden, glaube ich. Dann setzt er sofort wieder seine Maske auf. Du hast uns empfangen und das ist ja fast schon mutig, weil ich würde jetzt mal schätzen, du bist schon fast Risikogruppe, ne?
Hallo? Was soll denn das heißen?
Ich weiß es nicht. Du hättest ja dann, das habe ich rausgefunden, dein Geburtsdatum geheim.
Wieso hast du das herausgefunden?
Oder ich sag mal so, es steht nicht auf Wikipedia.
Das weiß ich nicht, aber vermutlich nicht.
Ja. Also du hältst es nicht bewusst geheim?
Es steht nicht einmal auf meinem Personalausweis.
Das hat noch nicht mal Karl Lagerfeld, glaube ich, geschafft, dass es offiziell getilgt wurde.
Wir reden hier nicht über Fremde.
Genau, es geht nur um uns drei, Heiden. Und wir haben mit einem sehr weltlichen Text begonnen, mit dem Decamerone, vielleicht das Buch der Stunde. So hat es Sloterdijk zumindest ausgerufen.
Mhm. Viele haben es, glaube ich, ausgerufen.
Viele haben es
ausgerufen. Wir haben es jetzt auch genommen.
Ja, wir haben es auch genommen, wir haben es auch gemacht. Das war die Einleitung und es gibt ja verblüffende Parallelen zur jetzigen Situation. Wir wollen uns aber daran gar nicht weiter aufhalten, sondern heute mit Franz Josef Heumannskämper über die 80er Jahre in Köln sprechen.
Unter anderem, ja. Wir haben ihn schon doppelt anmoderiert jetzt. Du bist einer von diesen Tausendsassern, sag ich jetzt mal, wo man nicht weiß als Moderator, welchen Titel, welche Berufsbezeichnung gibt man dir jetzt? Was würdest du denn sagen, wenn dich jemand fragt, was machst du, was bist du?
Oh, das ist ja eine sehr, sehr schwierige Frage und ich versuche dann zu sagen, ich arbeite im Theater, Musik, Theater, Kunstbereich, als Regisseur teilweise, als Performer.
Hm. Schauspieler auch?
Performer.
Performer ist ja lieber, mhm, ja.
Genau.
Hast du Schauspiel gelernt auch?
Ich habe auch das und auch gemacht, aber jetzt nur noch partiell und Sachen, die mich interessieren. Aber das hat nichts, also man kann das nicht setzen wie ein Schauspieler, der, sagen wir mal, das ganze Repertoire spielt oder so.
Also. Bist du, vielleicht könnte man sagen, wie im alten Griechenland, da gab es ja Rhapsoden, die haben Texte zitiert und vorgetragen, aber also wirklich dann nur die Texte und dazu keine Handlungen vollzogen. Geht das ein bisschen vielleicht in deine Richtung?
Ich weiß nicht, ob man das genau weiß, was die gemacht haben oder wie das aussah damals, wie wir alle nicht.
Ja,
aber nee, ich würde das gar nicht so sagen. Ich würde sagen, so, ich bin eben hineingewachsen in die Theater-Performance-Bereich, in eigentlich auch der Avantgarde-Szene oder neue Musikszene. Und da hat man ganz andere Maßstäbe, Kategorien.
Ja, ja.
Und also ich würde zum Beispiel nie irgendein Ibsen, Strindberg oder so etwas spielen, auch nicht inszenieren übrigens. Also das sind ganz andere Themenkreise.
Ja.
Aber als Performer mache ich teilweise noch die Sachen, noch teilweise ganz gerne. Das kommt drauf an.
Ja.
Ja, über die Szene, die du ansprichst, wollen wir mit dir sprechen. Und dann vielleicht aber auch über Kunst so ein bisschen. Uns drei verbindet unter anderem aber vielleicht eine gewisse Vorliebe für einen deutschen Philosophen, den wir immer mal wieder auch
oder
schon.
Künstler.
Oder Künstler. Da, das, vielleicht ist das ein Streitpunkt.
Ja.
Friedrich Nietzsche, vielleicht so ein bisschen der, der Geist, der hier im Raum schwebt für, in der heutigen Sendung. Würdest du das auch ablehnen, wenn man dich, um das alles zusammenzufassen, als Künstler bezeichnet?
Wenn man das macht, ist das eine Sache, ich selber bezeichne mich nicht.
Gut, okay. Wir übernehmen das jetzt mal. Wir sagen, wir sprechen mit dem Künstler. Theatermann, weißt du, das klingt so.
Ja, ich weiß, das ist sehr schwierig zu sagen. Ne?
Bei Wikipedia steht, glaube ich.
Deshalb sage ich auch nicht, ich bin Künstler, sondern ich sage, ich arbeite.
Ja, Regisseur, Performer, Ausstatter steht, glaube ich, ne, bei Wikipedia.
Ja, okay. Ja, ja.
So, warum nicht? Dann arbeiten wir damit.
Genau.
Wie geht es dir jetzt in der Krise aktuell? Betrifft dich das irgendwie?
Also mir persönlich geht es gar nicht schlecht. Ne? Also nicht jetzt. Keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Und auch habe ich natürlich nicht gerechnet, dass so etwas passiert, wobei wir das etwas ja noch gar nicht definieren können oder die Auswirkungen dieses etwa. Was mich interessiert hatte, war dann, ich hatte so im Hinterkopf diese Pest-Geschichte und habe nochmal wieder in das alte Büchlein hineingeschaut, wo auch ein Teil, also wie sagt man, ein Weggefährte, Genosse, sich ja mal damit auseinandergesetzt hat. Eben Pasolini hat da eine Verfilmung gemacht. Und seit so lang, also sehr lange kenne ich das halt, das Material, und war wirklich erstaunt, wie parallel das da verhandelt wurde. Vielleicht ist es auch ein Teil der Hoffnung, dass man da wieder rauskommt. Der Boccaccio schreibt ja da dieses Vorwort, und dann sind es aber wirklich wunderschöne 100 Novellen mit sehr viel erotischen Frauenemanzipation.
Ja, ja.
Eigentlich vorweggenommen, kann man sagen.
Im Setting, das Erotische schon ein bisschen, es ziehen sich 7 Frauen und nur 3 Männer zurück. Ne?
Ja, 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 genau. Und sie berühren sich aber nicht, auch das ist klar. Das ist ja nur Erzählung. Ist nur Erzählung und so weiter.
Aber in den Erzählungen geht es
genau.
Ab. Ja. Da geht es zur Sache.
Ja, in den Erzählungen, in der Fiktion, aber nicht real. Das ist auch
ein höherer Genuss.
Trick, aber es ist natürlich toll.
Ja.
Aber es sind natürlich andere spannende Sachen drin, zum Beispiel die Ringparabel, die im Nathan der Weiße dann drin ist. Die ist ja hier schon am ersten Tag in der dritten Novelle drin.
Ja.
Und wenn man dann zurückfährt auf die heutige Zeit und dann diesen ganzen Umbug mit Islam und Judentum und alles. Also ich kann das einfach nicht mehr hören. Und dann sieht man so ein Buch und hat es in der Hand und denkt, mein Gott, das ist ja was, 670 Jahre vorbei. Und dann ist Lessing schon mal drüber gestolpert und anscheinend scheint man ja nicht zu lernen. Also,
Man lernt nicht aus den Fehlern der Religionen, aus den Verführungen.
Aus den Verführungen vielleicht ja schon auch, das weiß ich nicht, das geht so weit. Aber das ist so augenfällig, und ich kenne natürlich auch nicht alle 100 Geschichten jetzt da drin, aber sind natürlich ganz toll und zusammengetragen, das ist auch klar. Das ist ja nicht jetzt eine Fantasie von Boccaccio, sondern das ist eine Sammlung vieler Einflüsse aus vielen Umgebungen.
Ja, das Berührungsverbot als eigentlich als Chance für die Erotik. Dann aber eben in der Fantasie.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das in unserer Generation passiert, muss ich sagen, weil wir haben ja die Digitalität. Da wird sofort Ersatz befriedigt.
Das sagen viele, ne? Dass das jetzt der nächste oder der ultimative Schritt in die Digitalisierung eigentlich ist.
Ne? Ja, aber das wäre ja dann auch parallel zu dieser Geschichte. Also die hatten da natürlich kein Internet und kein Porn und so weiter. Mm. Aber dass sie dann sich treffen und diese erotischen Geschichten erzählen, Eben ohne Berührung. Das macht es vielleicht sogar stärker, ich weiß es nicht, in dem
Ja,
Fall.
klar, also wenn ein Verbot da ist, dann kommt auch ein Reiz dazu, ne?
Der das Reiz wird da ja oft Verbot geschrieben, es ist ja auch so unheimlich antiklerikal und
Und das ist ein Karfreitag hier heute.
Ja, wunderbar. Ja.
Weltliche Literatur, ein Stück abendländischer Kultur.
Also schön, dass wir zusammengefunden haben und womit wollen wir anfangen? Wir fangen an mit Köln in den 80ern. Ne? Köln war mal eine ganz, ganz große, ganz wichtige, weltweit bekannte und bedeutende Kunst- und Kulturstadt. Eine der Szenen in Europa, kann man das so sagen?
Es hieß, glaube ich, Klein New York, hat man auch gesagt.
Ja, also die Wege waren sehr kurz von New York und Köln. Und man konnte teilweise hier Sachen sehen. Da gab sogar Aufstellungen, Keith Haring zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob der da in New York schon so famos war. Und das war ja tatsächlich alles live hier.
Aufstellungen heißt in Galerien hier, war der dann schon.
Ja, auf der Bismarckstraße, hier zum Beispiel Paul Menz damals. Ah. Er war hier, hat auch selber gemalt. Es sind noch Relikte an den Steckdosen, wo die Männchen, seine Männchen dann da den Strom rausholen und so weiter. Sie sind immer noch in diesen Räumen, die jetzt anders betrieben werden, aber als Galerie. Und der hat auch damals in dem Stollwerk, das also besetzte Stollwerk in der Südstadt, da ist er auch nachts hingefahren. Und hat, und ich konnte ihn auch kennenlernen. Leider habe ich kein Werk bekommen.
Klauen können.
Nein, nicht geklaut. Zusammen prostituiert, nenne ich das. jedenfalls war er nicht dabei, aber es gab ein wunderbares Fest nach dieser Aufstellung. Nein, es war eine andere Aufstellung von Jule Kevenich. Die hatte eingeladen, so Künstler, dass die Paravents gestalten, malen oder so. Genau, und die hatte so ein Schloss hier in der Nähe von Köln und da gab es sonntags Vormittag so einen Empfang, wo dann auch Penk da war. Ich glaube sogar, dass er Musik gespielt hat, also Schlagzeug und so weiter. Und Keith Haring war dann da mit seiner wunderschönen Lederjacke mit Spray-Painted Jackson, Michael Jackson auf dem Rücken. Und ja, es war schon toll. Das war tatsächlich sehr lebendig und wie ich auch vorhin zuvor, weil wir haben uns ja schon kurz vorher unterhalten, sagte, das war alles so zum Anfassen auch. Das war nicht dann im Soho Club Berlin und sonst was, sondern man traf die Leute, die
und die wollten
Musik
machen. Die haben das gesucht, ne?
Das ergab sich auf jeden Fall so. Ja. Sie sind dem nicht geflohen, auf jeden Fall. Gesucht weiß ich nicht, es war sehr organisch, es war, schien sehr richtig zu sein. Und wenn man so jung war wie ich in dieser Zeit, ist das natürlich grandios.
Eine Fundgrube.
Das muss man schon sagen. Und das war ja nicht nur in der Kunstszene.
Ja.
Genau. Es war in der neuen Musikszene.
Ja.
Es war auf dem Theater. Köln zu dieser Zeit war wirklich großartig auf der Bühne. Da habe ich ja dann auch zum ersten Mal mit Bob Wilson arbeiten dürfen.
Und du hast mit vielen Leuten zusammengearbeitet aus der damals sich bildenden neuen Künstlergruppe Mülheimer Freiheit.
Richtig? Ja, die waren natürlich sehr populär, auch hier in der Stadt. Auch dieser Paul Menz, wo Keith Haring war, hatte die eigentlich entdeckt.
Gerade mal, über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt?
Das Köln ist, war mal fangen wir ja so 81.
81.
Da habe ich Naschberger von der Mülheimer Freiheit zum Beispiel kennengelernt, haben wir ihn kennengelernt.
Wann haben die sich formiert, Bruno?
80,
glaube ich. Ja, sowas, genau.
Was,
ja. Genau. Und die hatten dann eben ein Atelier in Mülheim gehabt, eine Ateliergemeinschaft mit Dahn, Dokupil, Kever, Naschberger, Bömmels und Adamski.
Genau. Und die Kunst-, Kultur-, intellektuellen Szene war noch nicht so eine elitäre Expertennische wie heute, würdest du das so sagen?
Es war nicht, es kam nicht so gespreizt daher, wie es heute gerne schon mal daherkommt. Und es war wirklich so, wie soll man das sagen? Also du warst nachmittags in den Ateliers, die aber eben die Künstler selber betrieben und nicht irgendwie 20 Angestellte und so weiter. Das war wirklich eine ganz andere Situation. Mhm. Und dann bist du abends halt ins Theater gegangen oder in irgendein Konzert und dann war Jean Cage da oder Stockhausen selber oder Kagel und deren Studenten wiederum und die Vernetzungen aller dieser Möglichkeiten. Das heißt, oder man traf sich im EWG, das ist eben da eine Ecke weiter, oder im Roxy, das ist da eine Ecke weiter. Und Klauke wohnte dort und so. Das war wirklich sehr eng und es war eben eine offene Struktur. Aber auch erst entstanden in dieser Zeit, das hat ein bisschen damit zu tun, dass diese Galerie, Premiere nannte man das, die Galerien machten diese Premieren, ich glaube 81 zum ersten Mal. Weil davor waren auch, also man rannte nicht so in Galerien herum. Das
Premiere heißt also wie eine Vernissage? Oder
ja, genau. Ja. Aber das war das erste Mal, wo die Kölner Galerien dann die so geöffnet haben und so ein Rundgang begann. Okay. Das war vorher nicht. Also vorher in eine Galerie zu kommen war nicht so, ihr kennt es wahrscheinlich eben nur von heute, wo das so gang und gäbe ist, aber das war damals tatsächlich nicht so und das etablierte sich dann.
Ja, wir kennen eigentlich, also in Köln kennen wir eine lebendige Galeriekultur gar nicht mehr, da führt einen auch keiner mehr ein. Wir kennen es ein bisschen aus Berlin, da, wenn man da ein paar Leute kennt, dann ist das scheinbar noch offen.
Also
da
kann man sich gibt's schon noch in Köln auf jeden Fall, aber ist auf jeden Fall ganz anders auch als
das ist anders, in Berlin ist es natürlich alles viel weitläufiger und du kannst an einem Abend nicht so viel machen, wie du das zu der Zeit in Köln konntest. Ja. Dann war aber Zwirner auch hier gewesen, da war Monika Sprüt hier gewesen, da war Esther Schipper, die ist immer noch da. Es waren viele Galerien, die jetzt auch in Berlin sind oder teilweise oder auch zurückgekommen. Das war ja alles fußläufig hier gewesen.
Ja, Köln hat immer noch diesen attraktiven Dorfcharakter, den es ja heute auch noch teilweise hat, im Gegensatz zu Berlin, meine ich.
Ja, für diese Szene war das auf jeden Fall gut gewesen, weil das auch Begegnungen waren und so weiter. Und eine Öffnung davor hatte man mit Kunst zu tun, entweder weil man Sachen kaufte oder weil man sich auskannte, aber es war eben nicht populär in dem Sinne. Und das war natürlich für mich großartig, in so ein Haus von Rudolf Zwirner dann zu geraten und was ich da alles gesehen habe. Das ist ja zum Beispiel, wenn man heute so Gerhard Richter sehr hoch sieht, ist das eine Sache. Wenn ich dann aber das, glaube 82 oder so, diese ersten Großformate dieser mit der Rakeltechnik abstrakten in diesen Gelb, Rot, Orange, grünen Tönen sein, Riesenformaten in dieser Galerie, das habe ich einfach vorher nicht gesehen. Ne? Mhm. Das meine ich, das ist eben so dieser neue Effekt, oder wenn man etwas liest und sich überlegen kann, wie jetzt bei dem Boccaccio, um darauf zurückzukommen, wie ist das eben damals gewesen oder wie war das erste Mal, kann man auch fragen. Das hat mit Bildern zu tun, das hat damit zu tun, was man zum ersten Mal hört, wie man es hört. Wenn du das später hörst, ist es eine Sache, aber wenn du so einen Urknall hast, wie zum Beispiel so ein Tristan und Isolde, dann kann man verstehen, dass der Nietzsche verrückt wird, ob so einer Musik und viele andere auch. Ja. Das ist das Gleiche, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in der Originalzeit Stockhausen-Uraufführungen mitgemacht hast oder solche Sachen. Das sind viele Sachen und das fand ja alles parallel statt hier in Köln. Ne? Ja.
Also gleichzeitig noch ein Ereignis vielleicht für die Kulturgeschichte. Auch in den 80er Jahren wird die Musik- und Kulturzeitschrift, Popkulturzeitschrift Spex gegründet, die ihren Redaktionssitz dann auch in Köln hat.
Die gibt es noch aber nur online, ne?
Ja, genau. Die sind jetzt vor einem Jahr in den virtuellen Raum abgewandert.
Ja,
genau. Ja. Und ja, die haben die Szene eigentlich auch hautnah beschrieben, weil sie Teil der Szene waren. Also die sind nachts auch in den Läden hier rumgelaufen. Wir sitzen hier gerade drei, vier Stockwerke über dem Sixpack. Das war eigentlich der Place to be, neben dem Roxy. Ne? Das waren die beiden Läden, die immer am längsten offen hatten. Und da trafen sich dann die, traf sich die Szene,
DJs. Die Szene, also viel verflochtener, ne? Du hast ja, du hast jetzt auch gerade dich erstmal so beschrieben als Beobachter, wie du da reinkamst. Mhm. Und viel Angebot, viel Erlebnisse, viel Zugang, aber eben als Beobachter selber viel stärker Teil des Ganzen und am Ende dann ja auch schöpferisch Teil des Ganzen. Ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Ich war ja kein Beobachter.
Genau. Da rein. Deine große Schaffensperiode fällt eigentlich zusammen mit dieser Blütezeit.
Es gibt verschiedene, also 80er man muss Jahre. Sagen, dass die Anfänge halt diffus waren und sehr merkwürdig, auch wie ich da rein geraten bin.
Wie ging es denn los? Fangen wir mal an ein bisschen bei dir. Bist du eigentlich Kölner?
Nein, ich bin kein Kölner.
Sondern?
Ich bin vom linken Niederrhein.
Ah ja.
Und meine Eltern sind aber Münsterländer, also Münsteraner. Und insofern bin ich nichts Richtiges, muss man sagen. Ich finde es ganz gut, weil ich dadurch diesen Münsterländer Quadratschädel habe. Das bisschen flippige Rheinland wäre mir zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ganz froh. Aber eben als ich groß wurde, war das noch, meine Eltern kamen halt an den Niederrhein und dann war man noch Fremde nach dieser Kriegszeit.
Ja.
Das hat man selber noch erfahren. Das war eine ganz merkwürdige Zeit. Und wenn man sich vorstellt, dass dann in den 60ern, glaube ich, irgendwann noch diskutiert wurde, ob eine Mauer gebaut werden sollte auf dem Schulhof, um die Katholiken von den protestantischen Kindern zu trennen, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Doch, eigentlich schon. Heute macht man es halt mit Mexiko.
Ja, man macht es in größerem Maßstab, nicht nur am linken Niederrhein.
Naja,
ne?
Aber so war das tatsächlich halt noch. Ne? Und natürlich wollte ich da dann weg.
Also nicht nur ein religiöses, insgesamt ein enges Klima.
Ja, natürlich, es war ja kein kulturelles Umfeld. Allerdings hätte ich auch nicht sagen können, was das ist, weil ich es ja gar nicht kannte.
Mhm.
Also das habe ich mir, mir war relativ früh klar, irgendwas fehlt mir, irgendwas brauche ich, irgendwas möchte ich.
Mhm.
Und hier kriege ich das halt nicht, also musste ich woanders suchen gehen.
Waren deine Eltern religiös? Musstest du dich da irgendwie loskämpfen?
Nein, nicht so sehr, ehrlich gesagt.
Mhm.
Aber ich finde das auch, fand das nicht schlimm. Also die Geschichten der Kirche so, das fand ich ganz spannend. Also jetzt finde ich es manchmal spannender, jedenfalls die historischen Geschichten da drumherum, also dieses Glaubenszeug weniger.
Ja,
aber
ja,
die
ästhetisch, die katholische Kirche.
Die Bildgewalt, der Ritus, die Inszenierung, das Latein.
Ja.
Wunderbar, wie soll man sonst Theater machen, wenn man das nicht erfahren hat.
Ja.
Jetzt gerade läuft eine super Show, die ist ja so famos, dass ich sie gerne hätte inszeniert, der Papst allein auf dem Petersplatz.
Ja.
Das ist ja,
das
großes Theater. Ich hätte gedacht,
tolle Bilder.
Die haben alles gemacht, aber
dass
man das noch toppen kann, das ist unglaublich. Ne?
Ja,
und
das habe ich gesehen.
Um diese Seuche herum,
das
ist ja Himmel.
Ja,
da wo ich herkomme, eben Strahlen am Niederrhein, das ist, hat eine sehr, sehr schöne gotische Kirche mit famosen Altären, die ja damals dann von den Bürgern zusammengespart wurde, vom Munde ab wahrscheinlich. Tolle zwei außergewöhnliche Arbeiten in Gold von den Antwerpener Werkstätten.
Mhm.
Heute nennt man ja Antwerpen nur noch so Sin City.
Ja.
Aber damals war es also große Kunst und diese Einflüsse, die habe ich schon als
Kind mittelalterliche Kunst, meinst du jetzt?
Ja, ja.
Ja.
Und diese wunderbaren, ich sage immer, das war so, dass deren Video diese Kirchenfenster so gelegen, dass der Sonnenstrahl morgens da durchfällt. Und an was sollte man glauben? Jetzt sagen wir die Leute, die in der Originalzeit dort gelebt haben.
Mhm.
Wenn du in solche Räume kommst, und so eine Überwältigung und dann noch dieser Geruch dazu und so weiter und so fort. Und da war ja keines, war ja alles noch vorlutheranisch.
Mhm.
Das muss so überwältigend gewesen sein zu dieser Zeit. Und selbst bei mir eben noch in der Kindheit so, wenn du das ja sonst gar nichts kennst und so. Natürlich hat man sehr früh angefangen, kritisch zuzuhören und die Kirche in Frage gestellt.
Mhm.
Aber das hört sich immer schon so abgeklärt an, wenn man das sagt. Also
deshalb
komme ich gerne darauf zurück, auf diese Verführung, die Versuchung und
die ästhetische.
Genau. Und toll, und die haben so ein heidnisches Taufbecken da.
Mhm.
Auch ein wunderbares Ding, aber da merkt man schon diese archaischen oder noch diese archaischen. Das hat mich sehr fasziniert, aber sehr viel mehr war auch nicht in dieser kleinen
Stadt.
Viel
mehr ging nicht.
Nee.
Hast du die Eindrücke später irgendwann mal bewusst eingesetzt?
Ja, mache ich.
Für Bühnenbild?
Nein, das nicht, aber es schwingt ja mit.
Ja.
Das schwingt ja mit. Es hat damit zu tun, ich habe ja 10 Jahre lang auch dann parallel zu neuen Sachen alte Musik gemacht, altes Musiktheater mit Sequenzia.
Ja, du warst für ein Grammy nominiert.
Das war die Arbeit mit Sequenzias Grammy nominiert.
Ja, 1997, glaube ich. Davon.
Ja, genau, in dieser Zeit. Ich habe 10 Jahre mit denen gearbeitet.
Ja.
Viele Produktionen, viele Fernsehproduktionen.
Habt ihr den Grammy
Welttourneen
bekommen?
Auch. Nein.
Stand da nicht. Schade.
Das hat irgendein Schumann dann gekriegt.
Ach, wie langweilig.
Ja, ist nicht schlimm. Also die Nominierung ist schon auch.
Und war das Renaissance-Musik oder richtig alte Musik?
Nein, Mittelalter.
Richtig.
Also 11. bis 12.
Ja.
Hildegard von Bingen.
Hildegard von Bingen.
Ja, ist ja nicht Renaissance.
Nee.
Und die haben ja die gesamte Einspielung gemacht. Und in der Zeit, das wurde in New York gehandelt, wie nannte man das? Das Comeback des Jahrtausends, 900 Jahre Hildegard von Bingen, 1998. Ab 91 habe ich mit Sequenzia gearbeitet, große Fernsehproduktionen im Xantener Dom zum Beispiel. Mhm. Auch zu Karfreitag, ein altes Spiel, Bordesholmer Marienklage, ich glaube 1475, original notiert, war spannend, aber die Hildegard von Bingen Sachen war natürlich sehr viel aufregender. Und das lief ein bisschen parallel, weil diese New Wave Musik, da gab es auch so Hildegard von Dingen, Soundtracks aus Kalifornien und die ganzen Drogen, die man da auch schon gerne nahm. Das kam sehr gut zusammen, aber war nicht, das hat das mit hochgeschaukelt, muss man schon sagen. Also ja. Diese Musikszene, wo das in der...
Meinst du jetzt New Wave oder was genau meinst
ja,
du?
Ja, genau. Die haben so Soundtracks von Hildegard von Bingen
echt?
Gehabt. Ja, ja. Ja.
Okay. Also das, um das mal gerade als Geschichte, ja. Da wird in... Wo habt ihr es aufgenommen? In Köln, das wofür ihr...
Nein, das ist, also wir haben verschiedene Aufnahmen gemacht. Das ist, also sagt mal die Frage.
Also da entsteht, genau. Irgendwo entsteht eine Aufnahme mit alter Musik in einem Classic-Label. Und dann... Gibt's, dann,
ja, es gibt dann eine andere Strömung in Kalifornien zum Beispiel.
Genau. Das resoniert mit einer Strömung, eine aktuelle Entwicklung in
ja,
Musik.
Das war
und
dann
schlägt so
dann, ja.
900 Jahre alte Musik schlägt in New York ein und kommt zum Grammy.
Ja.
Und da kommt ein Synthesizer und der macht nochmal was ganz anderes.
Nein, daraus. Also das, ich weiß jetzt nicht den Namen dieser, aber das war so in diesen Zeitgeist-Zeitschriften wie Tempo und so weiter.
Ja.
Ganze Musik,
Tempo,
Abläufe, wo ja. Was herkommt, wo Einflüsse sind, da taucht ja die von Bingen ganz fett auf. Ne? Mm, mm. Und das passte sehr gut zu den Ecstasy-Geschichten
LSD
und so weiter.
Und
ja, so. LSD vielleicht, ich weiß ja. Es nicht genau. Mm. Auf jeden Fall, das hat das sehr populär gemacht und irgendwie sind die Sequenz ja, die sehr viel länger an diesen alten Sachen sich damit befasst haben und
das
so weiter.
Das ist das Ensemble, ist was das
ja, ja. Das war ein amerikanisch-europäisches Ensemble für hochspezialisiert für diese Art Musik. Und das ist eben da zusammengekommen. Sowas passiert manchmal.
Ja, ne? Glück, kann man, aber
ja,
trotzdem muss dafür...
Das ist aber unabhängig dann letztendlich davon gelaufen. Aber das macht die Aufmerksamkeit sehr hoch. Oder damals, heute läuft das wieder ganz anders natürlich. Aber 98... war man noch angewiesen auf CD-Verkauf und diese
genau.
Geschichten und live natürlich, wir sind ja um die ganze Welt gereist.
Können wir auch gespannt, wenn wir da am Ende vielleicht noch
da habe ich Zeit den Teufel finden. Übrigens gemacht, den Diabolus, in mittelalterlichem Kirchenlatein.
Eingesprochen?
Ja. Ja. Also auch live, die Inszenierung und diese Rolle. Auch für auf CD, ja.
Ja.
Okay. Und exzellente Kritiken in der New York Times.
Oh.
Ja.
Das lässt sich sehen.
Und in der London Times.
In der Spex?
Spex hat darüber
Musik
nicht
geschrieben. Ne?
Darüber nicht berichtet. Vielleicht, aber dann weiß ich es gar nicht. Hätte aber auch sein können. Ja. Das war ja wirklich so.
Hast du ein Archiv irgendwo hier mit? Du hast viele Bücher in
der
Regalwand, aber so Sachen, ja.
Nebenan im Nietzsche-Zimmer.
Ja, so, da kommen wir doch jetzt eigentlich mal zum Punkt, ne? Weil
ich wollte gerade noch sagen, wenn wir da hinterher oder am Ende noch ein bisschen Zeit finden, es waren natürlich, wenn wir über Kunst, Kultur, über Film, Musik, Performance, Theater sprechen, damals medial eine ganz andere Zeit als heute. Ne?
Definitiv.
Also Bildkultur, das hat sich alles ja stärker, hätte sich das nicht verlagern können, audiovisuelles und so weiter. Hängt das damit zusammen? Also wäre Köln damals mit diesen medialen Bedingungen jetzt auch noch so ein Hotspot geworden?
Das
ist das einfach eine riesen
zufällige
Verkettung? Was musste alles zusammenkommen?
Also ich Das waren sehr glückliche Umstände damals in Köln und sehr gute Kulturpolitik.
Kulturpolitik, ja, muss
die
ja.
Die war hervorragend und es waren an richtigen Stellen einfach sehr gute Leute. Das muss man schon sagen. Das hat auch damit zu tun, also wenn so ein Rudolf Zirner halt hier mit seiner Galerie gewesen ist, der den Kunstmarkt auch mitgegründet hat, oder so ein Jürgen Flimm am Schauspielhaus Intendant und Hackenberg als Kulturdezernat, das hat ja sehr viel zu sagen gehabt. Ne?
Was sitzen heute für Leute? Ein Wort dazu.
Oh, anderes Thema. Reißleine.
Reißleine ist gezogen. Okay, dann stelle ich meine Nachfrage nicht.
Ja, diese Doppelnamen, verstehst du, das ist immer so schwierig. Aber das ist wirklich schwierig in der Stadt hier. Und ich denke, es hat sich natürlich sehr viel verändert, auch mit dem Sog Berlin ab Anfang der 90er Jahre.
Das ist so am ehesten, was
Recht,
wir kennen.
Ne? Unrecht ist, ist aber da auch bleibt man dahingestellt. Also ich kenne viele Galeristen, die auch zurückgekommen sind oder die eine Dependance dort gemacht haben, wie bei Daniel Buchholz zum Beispiel, der mir aber gesagt hat, er macht es wegen der Künstler, die wollen halt dort vertreten sein auch. Er ist ja auch immer noch in Köln und in New York eben. Oder Monika Sprüth ist in Berlin, aber in Los Angeles, in London. So, das ist ja, die machen auch die Geschäfte, so viel ich das höre.
Diese
nicht
großen,
wirklich in Berlin.
Aber die haben, wenn die großen Galerien noch einen Außenposten haben, dann in Berlin, ne? Nicht mehr irgendwie. Nicht hier, nicht in Köln, nicht irgendwie.
Nein, es gibt natürlich noch sehr gute Galerien hier in Köln. Aber auch eine neue Generation kommt oder entwickelt sich so langsam. Ne? Das, aber dieser Bruch war tatsächlich mit Berlin, also da veränderte sich etwas. Eben auch durch keine gute Kulturpolitik, kann man sagen. Wobei das für mich selber nicht so relevant war, denn ab 89, davor hat sehr viel in Köln stattgefunden.
Zum Beispiel die Popcom auch, die ist ja dann ist so ein gutes Beispiel vielleicht, die ist ja dann abgewandert nach Berlin. Ne?
Die ist weg, ne, glaube ich.
Ja, die ist nach Berlin und dann in Berlin komplett ins Wasser gefallen. Also einmal hat das stattgefunden oder zweimal.
In den 90ern dann, oder was?
Ja, ich glaube, Nullerjahre ist die rüber, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Und die ist da das vollkommen nach hinten losgegangen. Die haben die Party dann beendet.
Ja gut, wie die Love Parade, wenn die in Köln gelandet wäre, wäre es wahrscheinlich okay gewesen, weil die wissen, wie es geht. Ne?
Ja, da könnte man vielleicht noch sagen, ne, also 90er, Anfang der 90er gründet sich das Label Compact und die haben auch Musikgeschichte geschrieben in der Zeit und waren, also sind bis heute repräsentativ mit ihrem Sound.
Die sind ja auch großartig und Gregor Schwellenbach zum Beispiel.
Und wie sie alle heißen.
Aber das ist natürlich auch, das ist ja eine große Tradition in Köln, diese Musik, elektronische Musik, elektronische Studio für neue Musik, was Stockhausen gegründet und geleitet hat.
Ja.
Da liegen ja die ganzen Wurzeln. Das meint, das ist ein bisschen der Unterschied zu Berlin, weil eben diese ganzen, oder sagen, guck dir diese ganzen großen Namen der Künstler an, in Deutschland mit internationalem Rang. Die haben ja alle hier herum
gelungert.
Gewohnt.
Ja. Damals.
Oder, natürlich. Ja. Polke, Richter ist immer noch.
Richter da. Immer noch.
Pank, die.
Naja, aber wir wollten ja zu sprechen kommen auf Nietzsche. Also in den 80er Jahren kam ja auch philosophisch das meiste durch aus Frankreich, ne? Also von Foucault und den ganzen Poststrukturalisten.
Ja, aber da war ich ja noch lange nicht. Angekommen. Ich war ja erstmal hier.
Ja.
Und,
in Deutschland saß Luhmann gleichzeitig. Ein bisschen trocken.
Was war in Deutschland?
In Deutschland hatten wir nur Luhmann zu der Zeit eigentlich.
Ja, Nietzsche war ja auch noch. Das kam, glaube ich, und so mit Sloterdijk, dann der Denker auf der Bühne oder solche.
Irgendwann kommt es zurück,
Geschichten, ja, genau. Aber das hat alles gar nichts damit zu tun. Mich hat viel mehr so interessiert, dieses Leben, und ich konnte mir das so gut vorstellen.
Ja.
So ein,
das Leben als Künstler.
So ein Leben von Nietzsche.
Oh, ja.
Weil ich dachte, der...
Ist das so beneidenswert?
Ich meine ja nicht, dass... Ich konnte mir nur vorstellen, wie der gelitten haben muss. Wie missverstanden er wurde oder dass er überhaupt ja sich nicht gesellschaftlich bewegen konnte, dass er ja so... Die, seine Herkunft, alles war unrichtig, schien unrichtig zu sein und... Da konnte ich mich schon hineinversetzen und dann hat mich die Sprache natürlich sehr
Ja. Also das, genau, das kann man vielleicht gerade sagen bei Nietzsche, ne? Ich glaube, das passiert fast auch jedem Philosophiestudenten.
Wenn er denn überhaupt das Glück hat, noch irgendwie auf Nietzsche zu stoßen,
wenn er, in dem Uni-Umfeld. Genau, wenn ihm das passiert, dann passiert es vielleicht oft auch mit dem ersten berühmten Buch von Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und wenn man das gelesen hat, dann ist einem ganz schön der Kopf verdreht. Also da macht er einem auf jeden Fall schöne Augen.
Wenn man künstlerische Sehnsüchte hat.
Wenn man künstlerische Sehnsüchte hat, dann springt man darauf sofort an und man läuft, aber also man fliegt auch ein bisschen wie der Falter in die Lampe, wenn man Nietzsche liest.
Ja, genau. Das tragische Schicksal bei Nietzsche löst eine große Faszination aus. Vielleicht müssen wir gleich ein bisschen nacherzählen, wie das aussah für die Zuhörer. Aber war das für dich erstmal ein Leitstern insofern identifikatorisch? Oder zuerst, weil du irgendwie gesagt hast, ich finde seine Gedanken über Kunst zum Beispiel toll in der Geburt?
Nein, die Gedanken über Kunst nicht. Mich haben andere Sachen. Ich habe auch quer gelesen, tue das heute auch immer noch. Also das, die Gedanken über Kunst, ist schwierig, dieser Streit mit Wagner. Ich kann diese Faszination, diesen Sog, diesen Rausch und diese vielen Wahrheiten, die er tatsächlich mühelos zusammenfasst, das ist, und dann in so einer tollen Sprache, das ist wirklich
Das großartig, fließt dem einfach aus der Feder heraus, ne? Wo dann irgendwie so Leute wie Kant 100 Seiten drüber schreiben müssen.
Ach, und du hattest in der letzten Sendung so einen tollen Satz gesagt. Kannst du den nochmal sagen?
Von Kant oder was? Ja, das hat der Bruno, glaube ich, nicht auswendig gelernt. Ne?
Was? Von Kant? Was ist denn das hier für eine Truppe?
Also wirklich völlig unvorbereitet. Wir können nicht,
genau, aus der Kritik der reinen Vernunft, ein toller Satz.
Wir können nicht mehr auswendig unsere letzten Folgen mitsprechen. Ja. Nee, der frustrierendste Kant.
Dann zitiere ich hier mal was.
Ja, genau.
Von Kant?
Nein. Wie viel verdrießliche Schwere, Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz? Wie ist es eigentlich möglich, dass junge Männer, die den geistigen Zielen ihr Dasein weihen, nicht den ersten Instinkt der Geistigkeit, den Selbsterhaltungsinstinkt des Geistes in sich fühlen und Bier trinken?
Das ist Nietzsche at its best, ne? Andernorts schreibt er von der Alkoholvergiftung Europas, die mit dem Mittelalter Einzug erhält. Ja, und wir trinken, das können wir gerne mal sagen, Prost übrigens.
Ja.
Prost,
ne? Das war eigentlich auch ein mit dem Zaunfall.
Plädoyer, ja.
Wir haben uns das Gewinnerbier schon mal vor oder während getaner Arbeit gegönnt.
Nein, das ist ein schöner Freund, der immer auch noch, das muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt ja nicht permanent, aber
ich habe
irgendein Buch liegt immer auch neben meinem Bett und irgendwann greift man so rein und
er hat ja auch, toll. Also Nietzsche, das hast du mir mal erzählt, eine kleine Anekdote, hat ja mal bei einer Vorlesung oder bei Vorlesungen gerne auch, wo fast nie jemand war, außer vielleicht ein, zwei Studenten, da war es zumindest so, die mitgeschrieben haben, immer aus einer Schale Bier getrunken.
Ja, es gibt Anekdoten von seinen Studenten. Er als Professor hat er nie Philosophie unterrichten dürfen, sondern war Philologe, quasi gelernter Philologe auch.
Altphilologe,
ja. Genau, und er hat dann Vorlesungen gehalten und öfters kam es vor, dass es nur wenige Leute waren, die da überhaupt kamen. Und einmal gibt es dann einen Bericht von einem von zwei Studenten, die Nietzsches Vorlesung in Nietzsches Privatgemächern beiwohnen durften, wo er uns, also er, der Professor Nietzsche, damals 25 oder 26, Bier anbot und Bier selbst aus einer silbernen Schale trank.
Aber sehr elegant.
Er regt sich später auf. Also er ist, glaube ich, hat dem Alkohol wirklich abgeschworen, ja.
Ja. Aber natürlich weiß er diese Räusche und er schreibt ja sehr eindeutig über das eben auch künstlerische Impulse und das alles verstehen zu können, mehr ist als irgendetwas zu lesen oder irgendwas. Das setzt ja ganz andere Sachen voraus, körperlich und geistig in diese Notwendigkeit zu kommen, so etwas sich auszuwählen oder ausgewählt zu sein, sowas machen zu müssen, was man sich ja als vernünftiger Mensch ja erstmal gar nicht vornimmt. Das meine ich auch, man nimmt sich ja nicht, oder vielleicht heute doch, aber damals nicht. Man hat ja nicht gedacht, ich will jetzt Künstler werden oder was. Und das erinnert mich so auch an so ein Nietzsche-Leben, also vom Gefühl her.
Mhm. Ja.
diese...
Isoliert?
Ja, tragisch, und dieses...
Krank?
Krank, sage ich nicht einmal, dieses... Dass man das alles merkt und weiß und spürt, dass das alles...
Sinnlos ist.
Nicht sinnlos, eigentlich hässlich und gemein.
Ja.
Und wie passt man da rein, wenn man wirklich dann etwas sucht, was so sehr, was er dann glaubt zu finden mit Lou Andreas Salomé oder diese...
Nietzsche jetzt,
ja. Ja. Diese Gefühlsebenen sind ja total durcheinander. Hätte er vielleicht zu meiner Zeit, als ich jung war, leben können, hätte er vielleicht ein anderes Leben führen können.
Mit Sicherheit.
Nur, wie meinst du konkret?
Ja, sexuell denke ich auf jeden Fall.
Ja.
Auch da bin ich ziemlich sicher.
Also bei dir, die Vermutung, Nietzsche war eher schwul?
Ja, also mit Sicherheit war er von Männern fasziniert. Also keine
Frage. Warst du fest jetzt an der Freundschaft zu Wagner?
Ja, nicht nur, er hatte ja auch andere Freunde.
Ja,
Männer, Frauen hauptsächlich. Ja,
ja,
Frauen war ja okay, er war fasziniert von der Schlange im... bei Roy, Cosima Wagner.
Ja, genau.
Natürlich, sowas fasziniert einen ja dann auch, wenn man das nicht kennt, so eine Frau mit weiß ich nicht, unglaublichen...
ja, aber weil er in ihr Wagner Gehabe gesehen hat noch, oder wahrscheinlich auch das, ne?
Das ist einfach, sie hat den Laden geschmissen, sie war einfach brillant. Sie war eine brillante Entscheidung, das ist so, hat man heute sowas? Nee.
Schwierig.
Heidi Klum.
Melania. Melania Trump,
nee.
Ja, genau. Das geht ja gar nicht.
Nein. Haben wir jetzt drüber geredet, Bruno, weibliche Mentorinnen, ältere, reife Frauen, die dann uns als junge Männer oder als Jungs heranführen, da hatten wir nicht so, ne?
Ja, relativ unvorstellbar, ne?
Ja, ich habe dann in meiner Laufbahn ja auch wirklich eher von der Aufmerksamkeit, von der Förderung, kann man vielleicht sagen, von schwulen Männern profitiert, ne? Muss man schon sagen, also... Der Kulturbereich
habe ich
insofern
auch natürlich.
Ja.
Auch hier, als ich nach Köln kam. Ich habe ja dann lange mit diesem Ausnahmesänger William Pearson
gelebt. Ja, genau, das ist ein großer...
Auch auf war das dein Mentor? Oder
das kann man war das so sagen? Mein Freund, wir lebten zusammen und Mentor auf jeden Fall auch natürlich.
Oh, ja.
Ja.
In welcher Reihenfolge? Weil kam erst das Romantische und...
Nenn es so, wenn du
dann magst. Habt ihr zusammengearbeitet?
ja, genau.
Ja,
okay.
Auf jeden Fall, also ganz klar.
Mhm.
Und
er war klassischer Sänger, ne? In Köln.
Ja, aber
mit Amerikaner kam aus Amerika nach Köln.
Ja.
Und wo habt ihr euch kennengelernt?
Sixpack.
Nein, das gab's doch nicht. Nein.
Ah ja.
Nein, das meine ich ja, das ist so komisch, dass, also ich wurde eingeladen, nach Köln zu kommen durch Leute, die früher in Düsseldorf gelebt haben, in der Kunstszene dort. Und durch diese schwulen Bars und so weiter getingelt. Und dann haben die gesagt, wir ziehen hier in den Volksgarten. Da war dann noch, waren noch zwei Zimmer frei. Und dann irgendwie habe ich so einfach gesagt, okay, ich mache das.
Mhm.
Also nicht überlegt oder einfach entschieden. Und dann wollte ich so die Stadt ein bisschen kennenlernen und lief so rum, wie man so rumläuft. Und nein, stimmt nicht. Ich wollte in Rossini, Barbier von Sevilla, in die Oper. Und da ich das Haus nicht kannte, landete ich im Nachtasyl. Keine Ahnung, was für eine Inszenierung, ich glaube sogar Gott. Ist aber auf den Tag verbürgt, also man ist ausfindig zu machen in den Programmen. Und dann wollte ich da nicht bleiben, weil das...
Also Moment, du bist in die Oper gelaufen, in die Kölner Oper, die kann man ja jetzt nicht übersehen.
Ja, genau.
Und du bist in den falschen Saal, in
die falsche Vorführung. Ja, genau, Schauspielhaus ist ja daneben.
Ja,
genau.
Oder war daneben.
Ja, genau. Ja. Ist noch daneben, aber
genau.
Eben nicht
im Moment Betrieb. Noch so ein Katastrophenprojekt.
Genau.
Ja, kann man noch
jedenfalls machen. War ich im Nachtasyl und da wollte ich nicht sein. Da bin ich dann da raus tatsächlich und bin rumgelaufen und auf der Friesenstraße sind wir uns begegnet.
Ah, auf offener Straße?
Damals war, ja. Damals war das ja noch wirklich so eine bordellige Gegend, die ist ja auch so nachbereinigt. Auf der Straße, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, und wer hat wen angesprochen?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er mich angesprochen.
Weil er älter
war?
Aber
wir haben uns ja gesehen. Ja.
Ja.
Ja. Ja, und dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich musste irgendwie morgens raus. Und nach 4 Wochen oder so kam ein Anruf dann eben in diese Wohnung. Und seitdem waren wir dann zusammen bis zu seinem Tod im 1995
ist er gestorben, ja.
Da bin ich geboren.
Und dann fing ich natürlich an, diese Sachen alle zu lernen und zu begreifen. Das war ja sowieso eine
Theater. Nicht 95, sondern als du dann mit
zusammenkamst. Das war dann 77. Das war eine sehr offene Zeit, also nach diesen 68er-Revolten, das habe ich ja so nicht mitgekriegt, diese Studentenbewegung und so weiter. Also da ist sehr viel passiert und es war ein offenes Feld. Das heißt, man konnte auch offen leben, denke ich. Also ich glaube, heute würde mein Weg anders laufen.
Du meinst und damals also sexuell jetzt und
sexuell kulturell? Und kulturell.
Ja.
Das gehörte auch, ehrlich gesagt, sehr viel zusammen.
Gab es auch sowas? Also ich denke jetzt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wenn man mal so eine Zeitreise in die 80er Jahre machen möchte, dann bietet sich heute oder aus heutiger Perspektive eigentlich Sexbeat von Dietrich Dietrichsen an. Das ist so, sag ich mal, so der Reiseführer für diese Zeit.
Der hatte mit der Spex zu tun auch, ne?
Genau, der ist Redakteur der Spex gewesen, ab 85, glaube ich. Und
Walter Dahn hat es auch mitgegründet, ne?
Ja, das kann auch sein, weiß ich gar nicht. Und da ist eigentlich schon immer so die Suggestion, ja, es gibt da eine kulturelle Einheit und die Subkultur, die zieht da eigentlich an einem Strang, so, ne? Und die wissen um ihre gemeinsame Identität und die bekennen sich zueinander. Da gibt es eine Allianz, da gibt es einen Zusammenschluss, was man heute nicht mehr unbedingt sagen kann, glaube ich. Ne?
Ist also das, Jakob, was Bier, du jetzt beschreibst, im Nachhinein geschrieben?
Ja, genau, das wäre die Frage. Er hat das 85 hat er das geschrieben, als er ganz jung war, selber noch 25 Jahre oder sowas, glaube ich. Also das ist zeitgleich geschrieben, es ist ein Zeitzeuge gewesen, nur trotzdem kann man natürlich dann denken, es ist zumindest die Perspektive der Theorie, die dann daraus sowas macht wie eine einheitliche Bewegung. Ne? Ob die wirklich so da ist, das würde mich jetzt interessieren. Eine
einheitliche Bewegung, weiß ich auch nicht genau, was das heißen soll.
Es klingt so interdisziplinär und das muss ja dann auch so in der Kultur und im Lifestyle so gewesen sein. Ne? Was heute vielleicht alles fragmentiert ist, das ist ja auch unser Eindruck. Es gibt so für jede Richtung gibt es irgendeine Expertennische, in die man erstmal sich reinklüngeln muss. Dass das damals vielleicht ein großes Zusammenspiel war, ne? Und der Austausch viel stärker da war.
Das war eben permanent. Also jedenfalls, so habe ich hier gelebt und so habe ich das hier mitbekommen, auf jeden Fall. Also
und seine Tätigkeit, dein Schaffen zeigt das, ne?
Ja, und auch mein Interessenslagen, also das kam ja alles sehr, sehr gut zu Pass. Und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr froh, dass mir das passiert ist und dass ich in der Zeit hier war. Wenn ich dann mit Pearson nach Paris fuhr und die hatten Konzerte von Ligeti, Aventure, Nouvelle Aventure, was für ihn geschrieben Ligeti, wurde. Boulez dirigierte und ich komme hinter Künstlereingang über die Bretter der Bühne in Paris und dann sitze ich im Publikum bei den Proben und da ich meine,
Moment, du hast da, also, es gab eine Probe, Pierre Boulez dirigiert und du schleichst dich über die über.
Ich schleiche nicht, man hat mich mit da reingenommen.
Okay.
Ich habe mich nicht geschlichen. Aber du gehst dann so, in so ein Riesenhaus und denkst und hast hier an der Studiobühne mal ein paar Sachen ausprobiert und so weiter. Und dann denkst du, wow, was ist denn jetzt mit dir los?
Ja.
Und dann nachts haben wir die großen Vorhänge aus den, wie gesagt, Containern mitgehen lassen von der Oper. Alles das war möglich. Ich habe Boulez immer weiter wieder getroffen auch. Allein sein Arbeitsethos, sein Dirigat und sein Hügelwerk, sein Ring in Bayreuth, das sind ja alles Sachen. Oder Ligeti, das...
Der Jahrhundertring, die Inszenierung von Boulez in den 70ern, glaube ich.
Ja, genau,
in
Bayreuth, 76, denke ich. Das sind natürlich... Für mich waren das natürlich Glücksmomente, dass man...
Da warst du da, oder was?
Ja.
Live in Bayreuth?
Nein, Bayreuth nicht, aber Boulez immer neue Sachen.
Ja.
Also neue Musik, Avantgarde-Musik.
So, ihr Lieben, wir machen jetzt auch eine kleine Pause, denn unser Korrespondent Maxim Klusch hat sich letzte Woche wieder ein paar Mal die Express gekauft und dann eingesprochen, was ihm dazu so durch den Kopf ging. Viel Spaß.
Die Express-Wochenschau mit Maxim Klusch.
Was sind eigentlich Stars? Die Express profitiert ja besonders von der Darstellung prominenter Menschen. Erst durch die Boulevardpresse wird man zum Star in vollem Sinne. Dabei hat in der Vergangenheit eine Verschiebung stattgefunden. Denn früher war es die Boulevardpresse, die mithilfe von Paparazzi-Fotografen in das Privatleben der Stars eindrang, um die Zeitungen und Hefte mit Material zu füllen, um es uns Gaffern zur Verfügung zu stellen. Heute ist es so, dass die Stars via Social Media selber ihr Privatleben in den verschiedenen Kanälen reproduzieren. In der Corona-Krise wird dieses Phänomen noch offensichtlicher, da es beispielsweise Konzerte aus dem Wohnzimmer der Stars als Livestream zu sehen gibt. Was hat die Boulevardpresse diesbezüglich also noch zu tun? Wird sie nicht von digitalen Massenmedien überholt? Einerseits liegt ihre Tätigkeit im Spekulieren. Man denke an die wöchentlich erscheinenden Freizeithefte, die meistens im Supermarkt neben dem Kassenbereich ausliegen, und wilde Schlagzeilen wie Beziehungsdrama oder ihr dunkelstes Geheimnis hervorbringen. Die vermeintlichen Abgründe und Schicksalsschläge können sich innerhalb von einer Woche in ihr Gegenteil wie ihr neues Liebesglück oder warum er wieder neuen Mut gefasst hat drehen. Vermeintliche Lebensintensität ist hier Kalkül des Geschäfts. Andererseits reproduzieren die Boulevardzeitungen heute auf Social Media bereits erschienene Inhalte. Die Express zeigt oft Inhalte von Instagram. Sie ist notwendig darauf angewiesen. Eine regelmäßig erscheinende Spalte mit dem Titel Insta-Post des Tages in der Rubrik Express People, in der wir am Montag das Dekolleté des Models Lena Gerke in ihrem Bett bewundern durften, verwundert hier dementsprechend nicht. Aber von was sind wir hier eigentlich Fan? Referiert ein Bild eines Stars überhaupt noch auf ein Werk, aus dem dieser Star-Status aufstieg? Oder lieben wir unsere Imagination des Stars als Selbstzweck? Das heißt, als imaginierte Privatperson. Stars auf Social Media sind nicht mehr Stars durch eine Leistung, durch ein vorangegangenes Werk. Sie sind einfach nur noch Stars. Das Werk tritt beiseite. Diese Beschreibung kommt vielleicht dem gleich, was heute mit dem schwammigen Begriff Influencer versucht wird, auszudrücken. Der Influencer sollte immer unter dem Verdacht stehen, ein Privatleben für einen kommerziellen Zweck virtuell zu erfinden und damit den naiven Zuschauer zu täuschen. In der Rubrik Express People wurde am Dienstag von einer absoluten Premiere auf Instagram gesprochen. Heidi Klum hat nämlich erstmals ein Bild ihrer Kinder samt sich und Ehemann Tom Kaulitz auf der Bilderplattform gepostet. Eigentlich tue sie so etwas nicht, ihre Kinder ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Aber in Zeiten von Corona, so die Express, scheint sie eine kleine Ausnahme zu machen. Was wir hier erleben, ist ein Kreislauf von Darstellungsweisen. Ein Promi postet ein Bild oder einen Kommentar. Die Express berichtet und spekuliert. Im besten Falle streitet sich ein idiotischer Schlagerstar virtuell mit einem noch idiotischeren Comedian. Das kann tagelang ganze Seiten füllen und ist für die Express ein gefundenes Fressen. Alle Parteien fressen dabei mit. Die Express kann aus den zersprengten Postings und Bildern eine Geschichte, auf ihre Leser zugeschnitten, erzählen. Damit ist sie ihren virtuellen Gönnermedien noch voraus. Ich gebe zu, was ich hier beschreibe, ist fast nichts Neues. Bereits 1936 schrieb Walter Benjamin, damals über den Film, das Leitmedium seiner Zeit. Der Film antwortet auf das Einschrumpfen der Aura mit einem künstlichen Aufbau der Personality außerhalb des Ateliers. Der vom Filmkapital geförderte Starkultus konserviert jenen Zauber der Persönlichkeit, der schon längst nur noch im fauligen Zauber ihres wahren Charakters besteht. Und jetzt am Ende korrigiere ich mich. Nicht nur wir lieben die Stars. Lady Gaga, Mitorganisatorin von Wohnzimmerkonzerten berühmter Musiker, zeigt sich während der Show weinend auf Instagram und sagt schniefend: I love you all so much. You're all so special. The world is a special place. In diesem Sinne, macht Idiot. Bis bald.
In welchem Sinn ist das Nichts nicht? In dem Sinn, dass ihm in keiner Weise Sein zukommt, Dasjenige, dem Sein zukommt, ist das Seiende. Das Nichts ist nicht, heißt also, es ist kein Seiendes. Deshalb ist es für die Metaphysik das Nichts durchaus bestimmt, dass es nicht schlechthin mit Abwesenheit allen Seiendes ist. Aber so fragen wir dagegen, ist denn alles, was nicht Seiendes ist, deshalb auch schon schlechthin nicht? Gewiss, für ein Denken, für welches nur das Seiende ist, stellt sich das Nichts folgerichtig als die bloße Abwesenheit alles Seienden dar. Für dieses Denken ist das Nichts schlechthin nicht. Wir haben aber jetzt den Unterschied von Sein und Seiendem vor Augen. Deshalb können wir auch sagen, es ist nicht nur Seiendes, sondern es ist auch Sein. Sein ist nicht Seiendes, Sein ist nicht Seiend und dennoch ist es. Daraus ergibt sich schon, was nicht Seiend ist, also nicht Seiend, ist nicht deshalb nicht schon schlechthin nicht. Wollte man das Gegenteil ernsthaft behaupten, so ergäbe sich Folgendes. Alles, was nicht Seiend ist, ist nicht. Das Sein ist vom Seienden unterschieden, also kein Seiendes, also ist es überhaupt nicht oder noch schärfer. Was nicht Seiend ist, ist überhaupt nicht, ist das Nichts. Nun ist das Sein vom Seienden unterschieden.
Ein großer Applaus einmal für die Fliegen, bitte.
Fliegen!
So, wir steigen jetzt mal ein. Wir haben uns jetzt dann aus Zeitgründen auch mal eines deiner Werke, eine Inszenierung von dir ausgepickt.
Ja.
Die hieß von 1987 Nietzsche Live in Concert.
Im Wartesaal hast du die aufgeführt.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil das, da gibt es ja eine historische
Bezug, ja, Referenz. Sagt ja. Man, genau.
Sagt man zumindest, ja.
Also gekommen ist es so natürlich diese Vorliebe zu dem Künstler, Denker Nietzsche und die Möglichkeit, eine Produktion zu machen. Das hat sich auch ergeben durch eine Mitarbeiterin, Nona hieß sie damals, und mit dem Gerhard Naschberger. Wir hatten auch Lust, etwas zu machen.
Gerhard Naschberger von der Mülheimer
Freiheit. Von der Mülheimer Freiheit, also für die Ausstattung. Und dann ergab es sich, dass ein Dramaturg an der Kölner Oper war, Dr. Angelus Seibt. Der hatte auch sehr viel damals an der Studiobühne gearbeitet, daher kannte ich ihn. Und auch als Korrepetitor teilweise mit William Pearson gearbeitet. Und dann habe ich mal mit ihm gesprochen, hat er gesagt, okay, wir machen hier den Tannhäuser. Und dann haben wir das als Sonderprogramm der Oper Köln gemacht. Mhm. Und als Veranstaltungsort, den damals neu eröffneten alten Wartesaal am Kölner Hauptbahnhof gemacht. Das war von den Bioleck-Leuten Pro GmbH. Die haben das gemacht mit Paolo Campi. Und diese Diskothek, es gab ja das Restaurant, was es immer noch gibt, und diese Diskothek, und das war der Wartesaal, ich glaube sogar dritter Klasse, der erhalten geblieben war. Also wenn man den Bahnhof jetzt sieht, ist er ja eben so neu, 60er oder Ende 50er Jahre.
Die Wartesäle am Bahnhof damals waren
in die Klassen.
In die Fahrzeugklassen auch. Und es gab nicht nur eine erste, zweite, sondern dritte.
Ja, ich glaube, das war sogar dritte, genau. Ah. Und das ist tatsächlich, wenn, ich weiß nicht, ob ihr es beide kennt, jedenfalls.
Die Mitternachtsspitzen werden dann noch gefilmt und übertragen.
Ja, das weiß ich eben.
So eine Kabarett-Sendung.
Ja, kann sein. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, es ist so ein neugotisches Gewölbe halt gewesen. Und wenn die Spekulationen stimmen, dass Nietzsche sich eventuell zur Karnevalszeit von Bonn nach Köln herübergeschlichen hat in seinen Studienjahren und hinterm Bahnhof eventuell in irgendein bordellartiges Gebäude geraten sein sollte, wo er sich möglicherweise mit Syphilis infiziert. Wer weiß es schon. Jedenfalls die Möglichkeit, dass er im Wartesaal dritter Klasse gespeist hat, denke ich, ist sehr groß, jedenfalls mehr als in der ersten Klasse.
Ja, okay.
Und insofern war das irgendwie sehr schön und man konnte noch so den angemalten gotischen Sternenhimmel da sehen. Das war ziemlich original noch. Und dann haben wir den bekommen auch und das war ein sehr populärer
Raum. Ihr habt Friedrich Nietzsche bekommen.
Nee, den Raum, den alten Wartesaal. Ja. Das war ja nicht leicht, weil das ja wirklich eine super Diskothek war zu der Zeit. Mhm. Und wir haben das halt bekommen und dann konnten wir die Produktion dort machen und die Ausstattung ist auch
und du hast Nietzsche inszeniert und da muss man ja jetzt erstmal sagen, Nietzsche hat ja keine Dramen oder so geschrieben. Nee. Ne? Also du musstest das Stück da erstmal selber eigentlich schreiben.
Genau, es war also eine Produktion, die, also wie man schon hört, Nietzsche live in Concert, das war so wie Michael Jackson live oder Prince live in Concert. Das war also ein Star, ein Stardenker und mit diesem nicht Anspruch, aber mit sagen wir, diese ein bisschen populistischen Herangehensweise, das wollten wir natürlich auch.
Ne? Nietzsche populär machen.
Ja, einfach greifbar. Und
oder du meinst popartig so?
Popartig.
Ja, genau. Amerikanisch so ein bisschen.
Ja,
live in Concert.
Ja, genau, das nennt man ja alles so jetzt. Jedenfalls eben live.
Ja, na,
genau. Und wir haben das auch ein bisschen auf die Spitze getrieben in der wie sagt man, PR-Arbeit, kam nämlich dann per Flugzeug. Wo kam er an? In Wahn, natürlich. Ja. Flughafen Wahn, dort wurde er dann abgeholt mit der Presse und so. Also wirklich mit so roten Teppich und diesen ganzen, das Spiel auch von jemanden und das eben für einen Philosophen und nicht für einen Popstar.
Ja.
Und so war das Spiel. Die Inszenierung selber ging sehr auf sein Leben ein. Und er hat aber gar nicht gesprochen, sondern er hörte eigentlich seine eigenen Texte in anderen Bezügen. Und er selber, es war Leopoldo Lipstein, ein polnischer Pianist, der die Rolle verkörperte, auch wirklich toll gemacht. Er war auch, also er kam jedenfalls dem sehr nah, wie man sich Nietzsche vorstellen könnte, so zart, gliederig, fein und
sensibel
und nicht sehr polternd und ich bin der Größte, ich bin, sondern ganz anders war. Sehr, sehr schön dargestellt.
Hatte der einen echten oder einen falschen Schnurrbart?
Der hatte einen falschen Schnurrbart. Wir sind doch in der Oper.
Ja, genau.
Die hat das ja auch gemacht und ich weiß nicht, wir haben so herrlich so Szenen dann gehabt mit Richard Wagner, diese erste Begegnung, die ist ja auch, beschreibt ja auch viel in seiner Lebens.
Ja.
Und ich meine, ich war zum Beispiel in Luzern im Triebchen, wo Wagner dann lebte und wo er dann da auch
die Insel der Seligen.
Ja, das ist alles sehr merkwürdig. Ich habe es jedenfalls kennengelernt und auch ganz anders und habe dann einen Gärtner kennengelernt. Wir haben es sogar dort getrieben und dann es musste irgendwie so sein und dann denkt man, dann geht man da rein, dann sieht man die ganze Zeug von Wagner und so weiter und so fort. Und natürlich war der, ich meine, wenn du dieses immer noch, wenn man Tristan vorspielt oder Tristan, das ist einfach ein Orgasmus. Das ist eine unglaubliche sensuelle, körperliche Geschichte, da braucht man gar nicht drum rumzureden. Das ist eigentlich Pornografie.
Viel Vorspiel und dann endlich die Höhepunkte. Ne?
Ja, das ist...
aber auch langgezogene Höhepunkte.
Das ist ja egal. Das war,
stundenlange
Höhepunkte. Hat auch damals länger geschrieben als heute.
Ja.
Also, ja, okay. Auch die Briefe waren länger als eine WhatsApp-Nachricht.
Heute. Also, meinst du, die Orgasmen waren auch länger?
Ich das ist ja würde mal...
Also, Medien bestimmen unsere Lage.
Ich glaube... Unter Umständen, ja.
Man müsste mal, also es gibt jedenfalls keine empirische Untersuchung, die das widerlegt.
Das kann man ruhig mal an die Akademie weitergeben.
Der Verdacht ist begründet.
Also ich meine, wenn man heute so einen Musikclip sieht von knapp vier Minuten und
da ging so eine
Wagner-Oper ist ja dann doch 4 Stunden oder so, das ist...
Ja, und ich kenne das selber, die U-Porn-Orgasmen sind kürzer und unbefriedigender
als Aber egal, jedenfalls...
Du bist nach Triebchen gepilgert.
Und nein, ich habe nicht gepilgert, das ist
Quatsch. Also ein bisschen ist es ja...
Das ist aber falsche Richtung. Ich habe dort am Schauspielhaus in Luzern inszeniert.
Okay, warst du da?
Und ja, also war ich da. Und dann kommst du in dieses Museum. Man kann sich das so bildhaft vorstellen, das meine ich. Ne? Das ist so lebendig. Und auch die Unterdrückung und die Triebunterdrückung dieser Zeit. Wenn man überlegt, der ist 1900 dann verstorben, irgendwie 10, 11 Jahre in Umnachtung und dann ja. aber erst kommt Traumdeutung, Freud und diese ganze...
Ja. 1900, ne, kommt die Traumdeutung.
Traumdeutung, genau. Ja.
Er hat das selbst datiert, also sie war ja. 1899 verziert, weil er wollte, datiert. Das ist das Tor zur Moderne, so wollte ja, er ja. es inszeniert haben und deswegen hat er gesagt, die Traumdeutung ja, kommt ja. um 1900.
Ja. Und das hat natürlich, glaube ich, schon sehr viel ausgemacht, also das merkt man dann später natürlich auch in der ganzen surrealistischen Kunst, ja. da hat das großen Einfluss drauf, aber vielleicht hätte das, wäre das auch gut gewesen für den Nietzsche, wenn Freud früher da gewesen ja. wäre, weil das vielleicht viele Knoten ja. gelöst hätte, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass er sehr gelitten hat.
Ja, er war also vollkommen vielen, alleine noch, aber ne?
da tatsächlich auch.
Also es ist ja sehr interessant, weil eigentlich die ganze Avantgarde in allen Richtungen, also die ganzen Ismen dann der Moderne beziehen sich auf Nietzsche. Nietzsche ist der große Prophet der Moderne, und aber zu Lebzeiten hat er eigentlich keinen Gleichgesinnten gefunden, ne? Also
auch kaum Leser.
In der ja, Literatur, genau. in der ja. Musik, in der Kunst, ja, alle beziehen auch. Sich, alle Modernen beziehen sich auf Nietzsche. Mhm. Ne? Nur er selbst ist vollkommen allein geblieben.
Ja, und dann, egal wer um dich herum ist, dann natürlich ist er sehr einsam
ja.
gewesen. Ja. Also und diese wahnsinnigen Gedanken oder Gebäude, die er da ja. und was er alles gesehen hat und da ja. nicht ausdrücken kann. Und,
er scheint immer als tragische Figur.
Schlimm, ja, ja. ja, das ist wirklich, denke ich, ein. Mhm. Nicht sehr schönes.
Vielleicht gerade mal für die Zuhörer eine Kurzbiografie. Also mit 24 wird Nietzsche über Verbindungen, bevor er überhaupt seine Promotion abgeschlossen hat, ja, wird ja, der Professor in Basel dann, ja. für Philologie. Mhm. Und dann zu allen seelischen Leiden, die natürlich, ja, Nietzsche lebte, wie du gesagt hast, also vor Freud. Also das heißt auch in vortherapeutischen Zeiten. Er
hatte, und war so klug psychologisch.
Er ja. war so klug, er war ein
der
Vordenker.
Erste ja. große Psychologe, ja. den wir gehabt haben. Ja,
so, dass ja. Freud selbst irgendwann mal gesagt hat, ich habe irgendwann aufgehört, Nietzsche zu lesen, mhm. weil ich Angst hatte, ja. dass er zu viel vorweggenommen hat. Ne?
Ja.
Und er wollte das in sein Werk so selber auf den Weg bringen. Mhm. Aber vortherapeutisch, das heißt, mit seinen seelischen Leiden kann er sich an niemanden wenden. Die körperlichen Leiden, es war wohl nicht Syphilis, sagt man heute, auch wenn er in Köln war, auch wenn er hier vielleicht in Bordeaux
war. Ja, ja. Aber waren ja trotzdem viele Krankheiten.
Sondern eine genetische.
Permanent.
Ja, ne? wohl eine genetische Erbkrankheit. Und sodass er dann schon mit 34, 35 die Professur liegen lässt, aber eine Rente bekommt von der Universität. Und ab da bis zu seiner Umnachtung, da ist er 45 oder 46, das ist 1889, reist er mit wenigen Ausnahmen alleine. Zieht durch Europa, ja, ja, ist in der Schweiz, Natur, ist in Norditalien und so weiter. Immer alleine. Und seine Werke finden wenige Leser. 200 Ausgaben oder so von allen seinen großen Werken.
Ja. Niemand hat ihn eigentlich zu Lebzeiten rezipiert.
Diese tolle Idee, sich eben mit Wagner zu befreunden, und das bricht ja auch.
Ja.
Also diese ganzen Sachen brechen, oder jetzt, weiß nicht, erinnere ich mich an diese Schwierigkeiten und Wagner dann irgendwie dann auch sagt, die wollten den irgendwann auch loswerden.
Ja.
Und sagt dann, ja, entweder musst du jetzt heiraten oder eine Oper schreiben. Ne?
Sagt Wagner zu
ja,
Nietzsche.
Ja.
Meine Cosima himmelst du jedenfalls nicht mehr an.
Ja, so weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ich kann das gut verstehen auch. Mhm. Also verstehen, empfinden, nachempfinden. Ja. Und da reizt, also ist es immer noch toll. Also,
er tröstet heute noch.
Ich weiß nicht, ob er mich tröstet. Im Moment rührt er mich so an, weil ich denke, mein Gott, was ist das für ein Mensch heute? Wie würde er in so einer... Also ich hatte eben so eine unheimlich schöne Stelle, die lese ich mal ganz kurz rein. Die wollte ich eigentlich nach dem Boccaccio lesen.
Ja.
Was vor allem unseren großen Städten fehlt, Stille und Weite, weitgedehnte Orte zum Nachdenken, Orte mit hochräumigen langen Hallengängen für schlechtes oder allzu sonniges Wetter. Allmählich ist mir das Licht über den allgemeinen Mangel unserer Art Bildung und Erziehung aufgegangen. Niemand lernt, niemand strebt danach, niemand lehrt, die Einsamkeit zu ertragen.
So, wir performen noch ein bisschen weiter. Ne? Ernst Jandl hat ein Gedicht geschrieben. Was?
Ist es ein Gedicht?
Ich glaube schon.
Ja, direkt passend zu unserem Thema. Oder nicht?
Viel O.
Philosophie.
O so.
So viel.
Viel O.
Philosophie.
So O, O so.
So viel.
Sophie O.
O Sophie.
Sophie so.
So viel.
Solo O.
Sophie.
Solo so.
So viel.
Oh oh.
So Sophie.
Solo so.
Sophie viel.
O fi.
So O.
Viel Sophie.
Viel O.
Sophie so.
O viel.
So O.
Solo Sophie.
Sophie viel.
O oh, O. Oh.
So Sophie.
Viel viel.
Sophie O.
So O.
Viel Sophie.
Fi. Aber das Tolle ist zum Beispiel, dass man jetzt für so eine Produktion mit Nietzsche hatte man ja irgendwie 1,5 Jahre, wo man sich dann damit auseinandersetzen konnte und so weiter. Das ist ja ein Geschenk im Grunde genommen. Ja.
Und die, wenn ich das richtig verstanden habe, die Oper Köln hatte deine Nietzsche-Inszenierung produziert, das heißt auch finanziert.
Ja.
Ne?
Ja.
Das heißt, von da kommt erstmal Geld und oder Schauspieler und Bühnenbild und so weiter.
Ja.
Das ist, obwohl das ja wirklich nach einer Avantgarde-Inszenierung
ja, das klingt, ist ja, also, nicht so schlimm. Das macht ja nichts.
Ja, aber ich überlege jetzt, wie ist das heute? Ne? Also die.
Ach so, ja, das war also wir haben damals konnte man wirklich sehr gut produzieren. Also ich habe wirklich bin sehr viel unterstützt worden. Also namhafteste Sachen oder auch privates unterschiedlich, aber auch Institutionen. Mhm. Also Stiftung Kunst und Kultur NRW zum Beispiel und Goethe-Institute. Also viel insgesamt, das muss man schon sagen. Auch. Aber damals tatsächlich auch privat, muss man auch sagen. Da war sehr viel Geld möglich und man, oder jedenfalls, ich habe das auf jeden Fall bekommen für die Produktion. Mhm. Und dann konnte man auch richtig arbeiten. Das ist natürlich auch ein Teil, das muss man schon sagen. Man muss ja auch die Leute bezahlen und so weiter. Das fand ich auch richtig, ehrlich
gesagt. Werden heute nur noch gefälligere Sachen subventioniert? Mit öffentlichen Geldern?
Kann ich nicht sagen, weil ich
oder warum
nicht
ist
darum
das?
Bemühe. Ich weiß nicht, ich glaube, das Geld Ende 80er, 90er war einfach fett da.
Von Privatdarsteller sagst du auch?
Ja.
Und warum gibt es heute kein Privatkapital mehr im Theater?
Ja, ich weiß nicht, wie. Also es gibt schon noch Privatgelder, aber wer die dann bekommt, wohin die verteilt werden und so, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber hier saß ja der Peter Lücher, der hat eine riesen Werbeagentur in Düsseldorf und Wiesbaden, glaube ich, und kaufte irgendwie 200, 300 Bilder von jungen Künstlern pro Jahr. Saß mit dem Kunden hier, Autohaus Becker, meine erste Produktion da nach Zürich. Mhm. Den hatte ich kennengelernt mit, es war so ein Dreierclub, Peter Lüchau, Dr. Willy Bongatz, der den Kunstkompass für Kapital gemacht hat und Jürgen Beuys sogar. Mhm. Und dann hatte ich mit dem Bongatz so hier auf der Lindenstraße so abends mal nachts eine Party nach irgendeinem Event, irgendeiner Galerieeröffnung, hatte ich irgendwie Krach mit Tee. Ich weiß auch nicht, wie ich da war. Ich war so jung und ich habe mich mit den Leuten angelegt. Und dann kam Peter Lücher und sagt, das finde ich gut, dass der mal die Meinung gesagt bekommt. Und so und so. Und wenn mal was ist, ja, ich sage, bin gerade dabei, eine Produktion. Ja, schickt mir was zu, haben wir das alles hier besprochen, haben wir das zugeschickt. Dann kam der, sagte, ich finde das toll, dass ihr das macht und so weiter. Ich finde das super, wir helfen euch dann auch mit der Werbeagentur und so weiter. Und die Finanzierung, ja, dann kommen wir vorbei, kam er mit Autohaus Becker. Ist, glaube ich, jetzt auch pleite, war ein großes Ding hier.
Gibt es, glaube ich, oder?
Oder gibt es noch, ja. Riesending. Kamen die hierher, 40.000 D-Mark. Sagte, machen wir, kriegst du Cash, haben wir hier bekommen. Dann sind die raus, aber wollten die, glaube ich, in irgendeinen Puff, die beiden.
Die Autohaustypen, nein.
Ja, also. Mit dem Peter Lücher. Dann hat er den Koffer hier vergessen. Ne? Dann machen wir den Koffer. Komplett voll Geld.
Echt?
Wirklich? Ja, komplett voll Geld. Dummerweise, den Koffer zurück. Nein, nicht dummerweise, aber das war normal. Das war wirklich so.
Du hast ihn zurückgebracht also, oder hinterher gebracht.
Ja, ja, klar. Ja. Und, aber das war so ein bisschen die Situation und auch ein bisschen so der Drive derzeit. Ja. Deshalb erzähle ich das auch
nicht, weil das eine
Anekdote ist, sondern es war auch bereit zu geben, wenn du was machen wolltest, wurde das auch realisiert. Und das war auch gut, gerade bei der ersten Produktion, weil ich dann die Leute richtig bezahlt habe und nicht so, wie man ja heute oft auch irgendwelche Produktionen und dann alles, wie sagt man das, Non-Profit, nein,
Non-Profit-Organisation.
Low oder No
low, Budget. Low Budget, ja,
ja genau. Ja. Und, so, und das war eben nicht der Fall. Ne? Und das ist, fand ich damals gut, finde ich eigentlich heute auch noch. Aber da war natürlich Glück für mich auch, aber eben nicht nur. Das meine ich immer so mit dem Glück ist so eine schwierige Sache. So, ich sage,
nee, du musst
so,
vor Ort dem, sein, du musst auch ausrasten auf der Party, du musst mit dem reden.
Ja, und so, gib dem Zufall eine Chance auch. Hm. Aber das ist ja vorbereitet auch irgendwie, also innerlich oder mental innerlich oder mit dem Wissen oder Können natürlich auch und dann können Sachen passieren. Ne? Aber das war natürlich, das fand ich, das waren alle ziemlich geil.
Ja. Ja.
War die Nietzsche-Inszenierung dein größter Erfolg?
Nein.
Ne?
Nee.
Aber es gab Reaktionen das,
auch. Ja, viel.
Peter Sloterdijk hat dazu geschrieben was, oder?
Ja, und Riem auch im Programmheft Originalbeiträge sogar.
Ja.
Und, nee, aber auch Stern, die sind hier für 3 Tage hingekommen. Sternreportage und so. Also medial war das schon ganz gut. Aber viele Leute haben sich auch dann, weil wir es nicht so akademisch, die man vielleicht gerne gehabt hätte, haben sie sich schon angepisst. Oh.
Da kamen erstmal die ganzen Nietzsche-Bewanderten. Ja. Nehmt uns unseren Nietzsche nicht weg.
Aber es hat ungeheuren Spaß
gemacht. Ja, der Spaß. Und Nietzsche sagt irgendwo anders auch, die Kunst endet dann, wenn wir vergessen, mit ihr Feste zu feiern.
Ja, so ja, 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 ja. Das ist ganz gut. Mhm. Mhm. Die, es war auch so Wagner, war dann, den habe ich dann selbst gespielt, das war dann auch wieder live. Der schreibt ja dann selber, er lernt Wagner kennen, der redet viel und so. Und der redet und redet und redet und Cosima, die hohe Frau, schiebt ihn dann immer weiter. Dann kippt so ein Dalben, so ein venezianischer Dalben. Und die Ehefrau fährt den Bums da rein und der stirbt in Venedig. Never.
Ja, ja. Ich habe die Plakette, es gibt eine Plakette, die erinnert an Wagners Tod in Venedig. In diesen Mauern starb Richard Wagner. Mhm. Vielleicht ist er wirklich, nee, er ist natürlich nicht
so. Ja, weiß nicht, aber so war diese Bebilderung aus. War schon.
Der Tod in Venedig.
Das war toll. Ja, ja, ja. Ja, gut, ja, ja.
Nee, so. Aber um unsere Rahmenhandlungen mit Köln in den goldenen Jahren nochmal zu beschließen, so knapp wie es geht. Womit setzte denn das ein, dass Kölns internationaler Ruf nicht mehr so hoch war und dass nicht mehr so viel Nachschub kam an jungen Künstlern, Musikern und so weiter?
Also ich selber bin ja ab 89 fing das an mit Schwimmen nach Kambodscha. Das ist zum Beispiel, das war ein wirklich großer Erfolg. Mhm. Ist ja über 15 Jahre gelaufen, von Spalding Gray. Das habe ich in Luzern gemacht, tatsächlich.
Das heißt, du bist selber irgendwann schon aus Köln raus, so als Haupt.
Ja, ab 89 fing das an, europäisch zu werden, mit den Reisen und Inszenierungen und so weiter. Mhm. Und diesen Mauerfall, den ich nie Fall nenne, denn man hat sie aufgebaut, man hat sie abgebaut, gefallen ist die nicht. Rideau im Theater, der Vorhang fällt, aber die Mauer fällt nicht, dass das immer noch gesagt wird. Also grauenhaft. Ja. Nun gut, jedenfalls, wir waren mit ein paar Leuten beim Cars Fondue in Luzern mit Kirschwasser und so weiter. Der eine guckte dann nachher Fußball, ich irgendwie nach Hause. Am nächsten Tag sagten die, die Mauer ist auf. Ja. Ich sage, ja, so, was, denn haben wir keine Probe oder was ist das Spiel?
Was bedeutet
das? Ja, das war dann tatsächlich passiert, aber ich war eben in der sicheren Schweiz zu dem Zeitpunkt. Danach hat sich tatsächlich sehr viel verändert, nicht ad hoc natürlich und so also ganz spontan.
Also das hat aber dann vielleicht auch der Weg nach Berlin irgendwie offen und Berlin sich verändert hat?
Ja, das hat sich verändert, genau. Mhm. Und dann sind so peu à peu, so ist man mal schnüffeln gegangen, dann sind viele Leute hingegangen auch und so weiter und so fort. War ja auch, glaube ich, schon eine eine tolle Zeit. Ich selber mochte das in der Zeit nicht so gerne. Diese Umfelder, diese permanente Osten, jede Party war, die Themenkreise, das hat mich nicht so fasziniert zu der Zeit. Aber so in den 90ern sind dann tatsächlich auch viele Galerien dorthin gegangen. Später haben sie auch Dependancen gemacht oder zurückgekommen, das kann man nicht sagen. Es hat sich da etwas aufgebaut. Aber wie gesagt, das sagen viele Galeristen auch, die Sammlerszene, die befindet sich hier sehr viel mehr, also von Deutschland aus gesehen im Rheinland mit dem Ruhrgebiet und das waren ja alles diese berühmten Gelder und Industriellen, auch sehr gute Leute mit guten Sammlungen, die auch Bildung, Kunst und so weiter auch für ihre Arbeiter in den Betrieben aufbauten. Also es waren ja Konzepte dahinter und Strukturen und auch Kenntnisse natürlich.
Aber die Kreativszene ist abgewandert dann?
Da ist ja natürlich viel hingegangen. Ja, ja, klar. Das ist passiert und dann gibt es einen zweiten und meiner Meinung nach so einen Abschlusspunkt, ein Paukenschlag. Und das ist dann wirklich dieser Einsturz von dem Stadtarchiv, der ja auch, war ich auch nicht hier, war ich in Luxemburg.
2009 war das, ja?
Ja, genau.
Da stürzt das März. Kölner Stadtarchiv ein.
13.58 Uhr.
13.58 Uhr. Genau, ja. Und es war das größte Kommunalarchiv Deutschlands, ja? Also Köln schon in der Blütezeit im Mittelalter, florierende Stadt, Weltstadt, damals eine der größten Städte Europas und seitdem, also bis zu 1000 Jahre zurückreichte diese Stadtarchivierung. Und dann kracht das ein 2009?
Wegen einer U-Bahn.
Ja. Ja. Eine neue Linie.
Unglaublich.
Wegen euch mittlerweile zwei
weiteren Leistungen der KVB, ne?
Das hat einen ganz großen Schaden angerichtet. Auch vom Image her, auch international, das war einfach.
Wie muss man sich das vorstellen? Du sprichst mit Künstlerfreunden oder anderen Leuten außerhalb von Köln und
ich habe irgendwie wirklich nicht mehr gesagt, dass ich aus Köln komme.
Ja?
Oder was. Ja. Ach, echt? Ja. Das war peinlich. Ja.
Weil so ein Stadtarchiv, da hat man jetzt erstmal den Eindruck, das ist doch mit dem Kreativbetrieb überhaupt nicht groß verbunden, gerade als Archiv. Aber das ist irgendwie, da bricht dann was weg.
Da bricht
verschwindet
wirklich
im
was
Loch im Erdboden.
Ja, genau. Ja, ja.
So historische Erbmasse.
Und du warst vor allem persönlich auch betroffen, ne? Also William Pearson.
Ja, ich hatte den Nachlass vom William. Ja. Also das muss ich aber sagen, es war eine andere Leitung damals gewesen, als der William verstorben ist. Das war im Sommer 95. Das war natürlich sehr tragisch für mich auch und sehr schwer. Dann 3 Monate später meldete sich der Dr. Kleinert, der das Archiv leitete, und fragte, was ich vielleicht gedenke zu tun oder vorhätte. Das war so okay, weil ein Jahr vorher war ein großes Buch erschienen von Stadtarchiv. Da hatten sie Interviews gemacht mit William Pearson. Es ging um das Atelier der Mary Bauermeister, also der Frau vom Stockhausen. Und Mutter zweier Söhne. Und da wussten die, was für ein Archiv, also Material hier vorhanden ist und so weiter. Und dann, dass er so früh kam, habe ich erst hinterher verstanden. Die haben sich überlegt, dass manchmal auch so Kurzschlusshandlungen kommen und dann ein Material verschwindet, weil so in so einer Stresssituation auch oder Trauerphase. Und dann haben wir uns getroffen und das war eine lange Vorbereitungszeit. Ich hatte da eine sehr gute Meinung von denen, der hat mir das alles gezeigt, wie das behandelt werden würde und so weiter.
Das Archiv verspricht, wir kümmern uns, das bleibt für immer erhalten, optimale
genau,
Bedingungen
und die so Bedingungen weiter. Auch und das hörte sich auch wirklich sehr gut an. Und es waren noch andere Fragen, nämlich die Paul-Sacher-Stiftung in Basel war interessiert und Getty Science. Und ich habe das dann nach Köln gegeben, weil das näher dran ist, weil ich dann auch mit dem Material arbeiten wollte, früher oder später. Und ich auch nach wie vor der Einzige bin, der das Material wirklich sehr gut kennt, denn wir haben ja 18 Jahre zusammen gelebt.
Wie muss man sich den Nachlass von einem Sänger vorstellen? Es gab Briefwechsel?
Das sind erstmal Notenmaterial. Das sind Notenmaterial von Erstaufführungen mit den ganzen Änderungen und Eintragungen über Komponisten. Dann gibt es eine ganze Korrespondenz mit Komponisten. In dem Falle ist das dann Cage, Ligeti, Stockhausen, Kagel und so weiter. Es gibt natürlich etliches Bildmaterial, es gibt Tonbandmaterial in dieser Zeit, ganzen Programme, Prospekte von Erstaufführungen von Stücken. Es ist ja viel für ihn geschrieben worden, Hans-Werner Henze zum Beispiel, die El Cimarron und andere Stücke.
Also so Zeitdokumente, aber auch Arbeitsmaterialien
und
der ganze Nachlass.
Ja, ja, ich habe gedacht, das ist weg. Ne? Also die FAZ titelte damals dann, was war das noch? Zweiter Tod eines Sängers. Weil das Tolle war, das war ja so eine merkwürdige Karriere. Er war der erste Schwarze, der an einer weißen Universität in den USA studieren konnte, weil die mussten sie aufmachen. Das heißt, er kam dann als erster Fulbright-Stipendiat nach Deutschland und machte dann hier diese Karriere und das in diesem Nachkriegs-, nach Nazi-Zeit. Mhm. Alles sehr, sehr schwierig und dann stellte sich halt heraus, dass er von der Begabung und Intelligenz her einfach diese neue Musik sehr hervorragend interpretieren konnte und haben ja unendlich viele Leute für ihn komponiert und so weiter. Ja, und dann ist dieses ganze... Und
die großen Komponisten der Zeit damals, genau. Der neuen Musik. Ja,
genau. Also und auch da einige der besten Stücke, die sie halt gemacht haben. Das war schon... famos.
Also und der Einsturz dieses Archivs, würdest du also sagen, war wirklich sowas wie der symbolische Einsturz oder Einbruch dieser das Epoche?
Hast du gesagt, man könnte das so war.
Ja.
So benennen. Ich habe es jedenfalls oft gehört. Auch.
Ja, okay.
Also wirklich oft gehört, also von Künstlerfreundinnen und Kollegen und so weiter, dass die das auch so gesehen haben, dass jetzt wirklich etwas... Das hätte nicht passieren dürfen. Es hätte auch nicht passieren müssen, meiner Meinung nach. Die Anzeichen waren da.
Ja.
Da hätte man reagieren müssen. Das ist ja immer noch nicht ausgestanden. Die Klage läuft auch weiter bei mir.
Deine Klage auch.
Auf jeden Fall auch. Da lasse ich auch nicht locker.
So, ja, dann sind wir am Ende. Habt ihr noch was? Wollen wir noch was machen? Wollen wir noch was spielen?
Doch, wir machen noch was. Langsam, langsam hart werden wie ein Edelstein und zuletzt still und zur Freude der Ewigkeit liegen bleiben. Nietzsche. Ewig wird am längsten. Kurt Schwitters.
Sehr schön. Du, ich glaube, wir enden ein bisschen auf dieser traurigen Note.
Nein. Ewig wird am längsten?
Ja, das ist schön, klar. Aber jetzt, also...
Ach so, das weiß ich nicht, wie du da endest.
Das ist doch gut, dass wir mal endlich auf der traurigen Note enden.
Ja, wir
oft genug sind wir beim Lachen.
Genau, Lachen und Weinen heißt unsere Sendung. Und jetzt sind wir vielleicht auch ein bisschen, ja, also gerade nochmal in diesem großen Bogen zu hören, Köln, in Köln ist die Wüste wirklich vielleicht gewachsen, ne? Ist sie ausgebreitet?
Also in dem Sinne kann man das nennen, ja.
Aber wir bleiben hier. Es gibt ein paar Kreative, sind ja noch übrig. Du bist ja auch noch hier.
Ich bin hier und bin auch in Berlin.
Ah ja, dann doch.
Okay. Aber ist egal.
Wir sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, vielen Dank
an
Franz Josef Heumannskemper. Und wir verabschieden uns damit, würde ich sagen.
Wir verabschieden uns. Das war Folge 4 von Lachen und Weinen. Wieder was ganz Neues, was ganz anderes. Und dann hören wir uns in 2 Wochen irgendwann wieder. Vielen Dank, Franz Josef.
So wir noch leben.
So wir noch leben. Und da werden die Masken aufgesetzt. Macht es gut, Leute.
Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören.